Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch mal mit uns beten. Ja, Jesus, du bist der gestorbene und auferstandene Herr. Deswegen glauben wir, dass du hier mitten unter uns bist und dass du wirken kannst, dass du helfen kannst, jedem von uns, weil du uns kennst, weil du uns gemacht hast. Und ich bitte dich, dass du es bist, der jetzt wirkt oder der auch das, was wir bisher hier gehört haben, dass du es gebrauchst, um zu wirken, was dir gefällt, dass du uns ausrichtest auf dich, dass du uns begegnest und segnest, zu uns redest. Ja, danke, dass wir zu dir beten dürfen und dass du handelst, dass du souverän bist und dass du gute Absichten mit uns hast. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Ich weiß nicht, ob du solche Morgen kennst. Trüb, du bist erschöpft. Hast vielleicht Kopfweh, schlecht geschlafen. Gestern war kein guter Tag, auch emotional. Und dann geht man aus dem Haus und völlig unerwartet weht einem eine frische Luft entgegen. Man atmet sie ein, fühlt sich ein bisschen gestärkt und denkt, doch, irgendwie wird das gehen. Es riecht nach Frühling, es riecht nach Abenteuer, hat ein Freund von mir beim Wanderurlaub immer gesagt. Ein frischer Wind weht einem entgegen, belebend. Und so eine frische und belebende Brise gibt es auch in anderen Bereichen. Beim Bibellesen oder Beten geht mir das manchmal so, dass mir ein frischer Wind entgegenweht. Ich merke, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Wenn man mal wieder so richtig daneben lag oder man einfach mutlos war, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und ich glaube, dass der Ostermorgen ganz ähnlich war. Also damals für die Jünger, aber auch im richtig großen Stil. Ein neuer Wind weht für die gesamte Menschheit. Eine völlig unerwartete, frische und belebende Brise weht uns entgegen und wir ahnen etwas davon. Es geht weiter. Oder jetzt erst fängt es so richtig an. Auferstehungsluft. Das sehen wir auch im Johannesevangelium, am Ende des Johannesevangeliums. Wir sehen dort erstens die Tatsache der Auferstehung und zweitens ein neuer Wind weht. Deshalb Auferstehungsluft. Und wir werden heute Morgen auf diese Texte schauen und das mit dem besonderen Blick, was das mit unserem Menschsein zu tun hat. Wir stecken immer noch in unserer Predigtreihe zum Thema, was ist der Mensch? Zuletzt hatten wir Karfreitag. Jesus hängt tot am Kreuz. Er war der perfekte Mensch, aber die Menschen lehnen ihn ab und richten ihn hin. Aber es war keine normale Hinrichtung. Jesus behauptet, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich habe mich frei dazu entschieden. Deshalb hängt er am Kreuz. Er hat es aus Liebe zu uns Menschen getan, damit wir unsere Schuld gegenüber Gott loswerden können. Wir nicht die Strafe bekommen, die wir verdient haben und wir neu anfangen können. Bis in die Ewigkeit. Das alles aber nicht mit einem toten Messias. Gott wollte die Sünde, die falschen Götter, den Tod und den Teufel ja besiegen und nicht ihnen seinen Sohn opfern. Also wenn Jesus tot geblieben wäre, hätte das Böse die Herrschaft über alles übernommen. Und damit steigen wir ein in Johannes 20. Und im ersten Punkt die Tatsache der Auferstehung. Und da wird uns berichtet, dass Maria Magdalena als Erste entdeckt, dass etwas nicht stimmt. Jesu Leichnam, sie hat ihn getötet, Jesu Leichnam, er ist weg. Er ist nicht in dem Felsengrab, in das er gelegt wurde. Petrus und ein anderer Jünger, sie rennen los, müssen sie nachschauen. Der andere Jünger ist schneller, ist zuerst am Grab, schaut rein, aber geht noch nicht rein. Und dann Vers 6, Petrus kommt als Zweiter zum Grab. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft. Und er sieht die Leinentücher daliegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Also beide gehen rein in die Grabhöhle. Ein in den Felsen ausgehauenes Grab. Und was sehen sie? Nur die Stoffe, mit denen Jesu Leichnam einbalsamiert und eingewickelt war. Jesu Leichnam tatsächlich weg. Was ist die Reaktion von dem anderen Jünger? Er sieht es und er glaubt. Was glaubt er? Er glaubt, dass Jesu Leichnam weg ist. Offensichtlich glaubt er hier noch nicht mehr. Aber was mit, die Leiche ist weg, aber was ist mit ihr? Keine Ahnung. Und dass er hier noch nicht mehr glaubt, das zeigt uns der nächste Vers. Der heißt in Vers 9, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Also er glaubt erstmal nur, dass Jesu Leichnam nicht in dem Grab war, in das er gelegt wurde. Dass da irgendwie mehr dahinter steht. Dass das Teil einer größeren Geschichte ist, die in der Schrift begonnen wurde zu berichten. Davon merken sie nichts. Davon hatten sie hier noch keine Ahnung. Was machen sie? Sie gehen einfach erstmal wieder nach Hause. Dann wird uns wieder von Maria Magdalena berichtet. Das überspringen wir. Wir lesen weiter in Vers 19. Da heißt es, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Die Jünger sind zusammen und auf einmal ist Jesus da. Er grüßt sie und er weiß ganz genau, was los ist. Noch bevor irgendwas anderes passiert, hier, schaut meine Hände, da haben sie die Nägel reingeschlagen. Schaut meine Seite, da haben sie reingestochen, um zu schauen, ob ich schon tot bin. Ihr könnt es noch sehen. Ich bin wirklich der, der am Kreuz, den ihr habt am Kreuz sterben sehen. Aber konnten mich diese Wunden aufhalten? Konnte mich der Tod aufhalten? Schaut es euch an. Ich lebe. Der Tod kann ihn nicht halten. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Belebende Auferstehungsluft. Alles schien aus und vorbei. Jesus, doch kein Messias, doch kein Heilsbringer, doch nicht der, der alles bringt, was Gott verheißen hatte. Traurig, trüb, gestern war kein guter Tag. Wir bleiben Menschen ohne Gott, schuldig vor ihm und in uns selbst gefangen. Allein mit uns selbst, ohne Gott. Und dann beginnt aber dieser neue Wind zu wehen. Der Wind der Auferstehung aus den Toten. Der Wind der Vergebung von Schuld, der Versöhnung mit Gott. Der Wind der Befreiung aus der Sklaverei unter falsche Götter und der Wind eines komplett erneuerten Menschseins. Auferstehungsluft. Dazu gleich noch mehr. Wir machen hier weiter, denn einer von den Jüngern hat das Ganze hier verpasst. Er war hier nicht mit dabei, Vers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen, und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, der arme Thomas, alle anderen freuen sich bis zum Gehtnichtmehr. Ja, wir haben Jesus gesehen, er lebt, er ist nicht tot. Er bringt doch alles, was uns Gott zugesagt hat. Thomas überzeugt das nicht. Er will es selber sehen. Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und es anfasse, so werde ich nicht glauben. Da ist er fest entschlossen. Er will keine Lügen glauben. Nicht das, was ihm andere einfach nur erzählen. Er will nicht glauben, er will es wissen. Ganze 8 Tage muss er warten. Und dann wie beim ersten Mal, die Jünger sind zusammen. Und diesmal ist Thomas mit dabei. Er ist mit dabei und wahrscheinlich hat er seitdem nie wieder ein Treffen verpasst. Also offensichtlich können bei Gemeindeveranstaltungen tolle Sachen passieren. Und dann auf einmal ist Jesus wieder da. Und wieder, er weiß ganz genau, was los ist. Er grüßt sie und wendet sich dann direkt zu Thomas. Hier, Thomas, schau und sieh, fass die Stellen an und glaube. Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und wieder Auferstehungsluft. Ein neuer Wind beginnt zu wehen. Und dann sagt Jesus noch etwas, womit er auch uns schon damals im Blick hat. Jesus spricht zu ihm, zu Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Thomas, du hast geglaubt, weil du es gesehen hast. Nach dir kommen Generationen von Menschen, die es nicht mit eigenen Augen sehen werden. Sie werden nicht sehen und es trotzdem glauben müssen. Und es aber trotzdem auch ein Glauben dürfen. Glücklich, die es nicht gesehen haben und doch glauben werden. Jesus hat das im Blick und er weiß, dass das eine Herausforderung ist. Aber er sagt nicht, es ist unmöglich, diese Story zu glauben. Er sagt, glücklich, wer ohne zu sehen trotzdem glaubt. Meint er damit jetzt blindes Vertrauen? Also, dass man wirklich ohne jegliche Anhaltspunkte das alles einfach glauben soll? Nein, es geht hier um ein echtes Sehen, es wirklich live miterlebt zu haben. Die Auferstehung wiederholt sich nicht. Die Auferstehung war ein einmaliges Ereignis. Die Jünger konnten es sehen. Es geschah vor ihren Augen. Und trotzdem glaube ich, sind die Alternativen nicht sehen und wissen auf der anderen Seite und glauben ohne irgendwelche Anhaltspunkte auf der anderen Seite, sondern liegt sehr viel dazwischen. Und da zählt auch für uns heutzutage die Auferstehung Jesu dazu. Ich glaube, es ist ein großes Missverständnis, dass man alles, was mit Glaube und Religion zu tun hat, dass es irgendwie in den Bereich von Gefühlen und irgendwie sowas Diffuses einsortiert, das sich auf keinerlei Fakten beruht. Denn das Christentum behauptet, auf historischen Fakten aufzubauen, auf etwas, das wirklich so passiert ist. Entweder ist es passiert oder nicht. Und Jesus sagt hier nicht, ihr dürft auf keinen Fall versuchen, herauszufinden, ob das wirklich so passiert ist. Oder er sagt auch nicht, je weniger du weißt, desto besser ist es für dich und deinen Glauben. Nein, er selbst gab seinen Jüngern Anhaltspunkte und Gründe, warum sie wirklich auch glauben sollten, dass er genau der war, der am Kreuz gestorben war und jetzt auch verstanden war. Er zeigte ihnen seine Wundmale. Darin ist nichts verkehrt, auch nicht sich selbst auf die Suche nach Anhaltspunkten zu machen. Ist es für uns heute schwieriger? Definitiv, ja. Nichts anderes sagt Jesus hier. Und trotzdem sagt er, wer sucht, der wird finden. Die Jünger konnten das auch nicht von sich aus machen, dass sie Jesus sehen. Jesus musste sich ihnen zeigen. Auch den Jüngern konnte man es erzählen, so viel man wollte. Es brauchte Gottes persönliches Eingreifen. Gott erneuert. Gott lässt den Wind wehen. Nicht man selbst. Und dann kann es da aber dazugehören, dass er einen bei dieser Suche die richtigen Dinge erkennen lässt. Er Hindernisse wegräumt. Einem Argumente liefert. Auf die Suche muss man sich machen. Argumente gibt es. Hinweise, Anhaltspunkte. Rein historische Fakten, die zeigen, die Auferstehung Jesu ist plausibel. Was können das für Argumente sein? Wir haben die Berichte im Neuen Testament. So, und da müssen wir erstmal sagen, das sind ja einzelne Leute, die das geschrieben haben. Die Bibel war nicht von Anfang an ein fertiges Buch, wo klar war, okay, wir sagen auf jeden Fall alle das Gleiche. Sondern sie haben das selber erlebt und einzelne Leute haben das aufgeschrieben. Wir haben in allen 4 Evangelien und auch bei Paulus, vor allem in 1. Korinther 15, die Behauptung, Jesus ist auferstanden. Und es gibt Zeugen, unabhängige Zeugen. Und zwar Zeugen, die damals, als das geschrieben wurde, die noch gelebt haben. Und dann hat sich dieser Glaube schon damals, und zwar dort, wo es passiert ist, in Jerusalem und in Israel ausgebreitet. Die Leute konnten dann nachprüfen, zu den Augenzeugen gehen und sie fragen, hier, ist es wirklich passiert? Sie konnten schauen, ob das Grab wirklich leer ist. Das waren keine versteckten Dinge, keine Heimlichtuerei. Die Dinge sind passiert, die Leute haben es miterlebt. Und offensichtlich hat es damals viele überzeugt. Das Christentum hat sich ausgebreitet, und zwar dort, wo die Sachen passiert sind, mit der Behauptung, hier, dieser Jesus ist da und da gestorben und hier aus diesem Grab auferstanden. Johannes Hartl, dem ich nicht in allem zustimme, was er sonst noch vertritt, stellt aber in einem super Vortrag über die Glaubwürdigkeit der Auferstehung folgende vollmundige Behauptung auf. Der antwortet da auf den Vorwurf, ob es denn auch außerbiblische Quellen gibt für die Auferstehung Jesu, von denen man sich eben mehr erhofft, dass sie neutral und objektiv rangehen. Und dann sagt er, nun, die ältesten Quellen, die über die Auferstehung schreiben, also die Autoren des Neuen Testaments, sie glauben alle an die Auferstehung. Naja, okay, der Punkt ist, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst intensiv, wirst du auch dran glauben. Weil es tatsächlich die plausibelste Erklärung ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Also er behauptet, wenn du dich damit beschäftigst, wirst du davon überzeugt werden. Christen behaupten, wir müssen uns nicht vor der Wahrheit verstecken. Ihr könnt es nachprüfen, Argumente sammeln, schauen, ob es historisch nachvollziehbar ist. Jemand, der das gemacht hat, ist Lee Strobel. Lee Strobel war Skeptiker, Atheist und überzeugt, dass der christliche Glaube ein Märchen ist. Seine Frau wurde überraschend Christin und das hat ihm nicht gepasst. Dann begann er sich selbst auf die Suche zu machen. Von Beruf war er Journalist, spezialisiert auf Kriminalfälle und er wollte handfeste Beweise, überzeugende Argumente und nicht einfach nur irgendwie in sich drin was fühlen oder dass es bei seiner Frau so ist. Hat er sich auf die Suche gemacht, viele Leute interviewt, Experten. Daraus ist das Buch Der Fall Jesus entstanden. Er untersucht die ganze Angelegenheit. Am Ende seiner Recherche kam er zu diesem Ergebnis, Jesus ist in unserer Raum und Zeit auferstanden. Und damit steht die Grundlage des Christentums auf festem Boden. Wenn du dich das auch fragst, kann ich diese Story glauben? Kann ich Jesus glauben und kann ich den Evangelien glauben? Beschäftige dich mit der Auferstehung. Wenn das eine Frage für dich ist, versuch rauszufinden, ob die Auferstehung wirklich passiert ist oder nicht. Du kannst deinen Glauben auf historischen Boden stellen. Vielleicht hilft dir dazu auch dieses Buch, das nicht tief theologisch, lässt sich gut lesen, fast wie ein Roman. Und das Ganze wurde auch verfilmt, ist auch aktuell bei Amazon Prime erhältlich. Für mich war das auch eine wahnsinnig hilfreiche Sache. Ich bin christlich aufgewachsen, aber irgendwann habe ich mir natürlich auch gefragt, glaube ich es eigentlich nur, weil es mir andere erzählt haben, weil es mir meine Eltern erzählt haben? Und dann habe ich gebohrt, wollte wissen, ob es auch einfach Gründe gibt, an diesen Gott zu glauben, an so etwas wie die Auferstehung zu glauben oder an die Bibel generell. Und nichts davon war so spannend und so wertvoll wie dieses ganze Thema mit der Auferstehung. Erst habe ich den Fall Jesu gelesen, dann kamen noch andere Bücher dazu, auch die Bibeltexte genau zu lesen. Und bis heute hat mich das so bereichert. Es hat mein Glauben und eigentlich mein ganzes Leben so viel mehr Durchschlagskraft, so viel Gewissheit, Orientierung und Motivation gegeben. Wenn ich zweifle oder mutlos bin, wohin gehe ich? Zur Auferstehung Jesu. Die ist passiert und daraus quillt Leben. Daran habe ich keinen Zweifel. Da gibt es Fakten, Dinge, die Gott in unserer Welt getan hat und dabei Spuren hinterlassen hat. Also auch du, wenn du vielleicht christlich aufgewachsen bist, aber auch begründet glauben möchtest, beschäftige dich mit der Auferstehung. Es geht um die Tatsache der Auferstehung. Ich glaube, dass sie für alle wahr ist. Jeder bleibt selbst verantwortlich, was er damit macht, wie hoch er den Wahrheitsgehalt davon einschätzt, wenn er sich damit beschäftigt. Ein Urteil fällen, ohne sich damit beschäftigt zu haben, Das wäre, glaube ich, nicht fair. Je nachdem, ob wir den Wahrheitsgehalt richtig einschätzen, hat das gewaltige Auswirkungen. Und dazu kommen wir jetzt. Und wir werden das in den nächsten Wochen noch vertiefen. Hier sehen wir erstmal nur einzelne Dinge angedeutet, die sich jetzt beginnen zu ändern. Und auch erstmal im Johannesevangelium nur im Leben der Jünger. Und auch sie merken daraufhin erst allmählich immer mehr, ein neuer Wind weht, der für die gesamte Menschheit möglich ist. Ein neues Menschsein ist möglich, oder besser gesagt, ein erneuertes Menschsein. Und diese Frage stellen wir in den Text in Johannes 20 und 21. Wo sehen wir dort ein erneuertes Menschsein? Wie sieht es aus und inwiefern folgt es aus der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist? Und dazu starten wir mit Johannes 21, Vers 15. Da hat sich Jesus den Jüngern nochmal gezeigt. Und dann heißt es, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Jesus war auferstanden. Bei verschiedenen Gelegenheiten zeigte sich verschiedenen Menschen und hier auch nochmal dem engsten Jüngerkreis. Frühstücken zusammen und dann beginnt Jesus ein Gespräch mit Petrus. Und wir erinnern uns, Petrus hat Jesus kurz vorher noch abgelehnt. In seiner schwierigsten Stunde, da hat er gesagt: Ich kenne ihn nicht. Sondern fragt Jesus ihn hier: Hast du mich lieb? Und das fragt er dreimal. Jedes Mal sagt Petrus: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Kann Jesus ihm diesmal glauben? Jesus weiß es ja eigentlich, sagt Petrus ja selber. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber hat sich auch wirklich was bei Petrus geändert? Wir sehen auf jeden Fall, bei Jesus hat sich nichts geändert. Er liebt Petrus immer noch. Und jetzt hat er sogar das Opfer für Petrus Schuld gebracht. Die ist weg. Nichts steht zwischen Gott und ihm. Vergebung hat stattgefunden. Versöhnung. Frieden. Die Strafe des Sündenfalls, ihr werdet sterben, wurde von Jesu Leben verschlungen. Gott hat seinen Sohn die Strafe für Sünde treffen lassen. Deshalb straft er jetzt seine Jünger nicht mehr. Für ihre ewig große Schuld gegen Gottes ewig große Herrlichkeit gibt es keine gerechte, ewige Verdammnis mehr. Und so hat die Auferstehung Jesu Auswirkungen bis in die Ewigkeit. Ewiges Leben in der Gegenwart Gottes, so wie er es von Anfang an beabsichtigt hat. Ohne Verdammnis, ohne ewige Trennung von Gott. Und das Ganze nach dem körperlichen Tod, unserem normalen Sterben. Da gehen unsere Seelen als Christen zum Schöpfer und warten darauf, dass er uns in ein neues körperliches Leben auferstehen lässt, bei ihm. Wie Jesus auferstanden ist, werden auch diejenigen, die zu ihm gehören, auferstehen, zwar ohne Sünde, ohne Tod und ohne die Herrschaft anderer Götter. Und das gibt Petrus jetzt eine völlig andere Perspektive. Und darin sehen wir jetzt auch, ja, bei Petrus hat sich was geändert. Vers 18. Da sagt Jesus dann weiter zu ihm: Als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Also Jesus kündigt ihm hier an: Petrus, du wirst mal sterben, und zwar durch eine Hinrichtung. Man wird dich gürten, binden, und du wirst hingerichtet werden. Man wird dich dahin bringen, wohin du es eigentlich nicht willst. Aber Jesus sagt auch, dass Petrus dabei Gott ehren wird. sondern ist das genau das, was wir in der Apostelgeschichte lesen können und was sich jetzt geändert hat. Aus Petrus wird ein Mann, der bereit ist, für Jesus zu sterben. Und nicht nur er, sondern auch die anderen Jünger. Aus Menschen, die Jesus verleugnet haben, denen Jesus nicht 100% wichtig war, werden jetzt Menschen, die Jesus so sehr lieben, dass sie für ihn in den Tod gehen. Sie nehmen Leid auf sich, um zu tun, was Jesus geboten hat. Sie nehmen Leid auf sich, um Gott zu lieben und um andere Menschen zu lieben. Und sie lieben ihr eigenes Leben weniger. Sie haben etwas, für das es sich so sehr zu leben lohnt. In diesem Leben schon. All das können sie tun, weil sie wissen, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und wenn er auferstanden ist, dann wird er auch mit allem Recht gehabt haben, was er gesagt hat. Er hat Recht. Es ist richtig, wenn er sagt, liebt eure Feinde. Gebt euer Leben hin für Gott und für die Menschen um euch herum. Es lohnt sich und es ist möglich. Ihr könnt das mit meiner Auferstehungskraft. Je mehr ihr Gott in diesem Leben ehrt, desto besser ist es. Und er hat gleichzeitig den Beweis gegeben, dass es sich lohnt, dass das so ist. Ihr könnt dabei nicht verlieren, weil es danach ja noch genau dieses Leben in der vollkommenen Herrlichkeit bei Gott gibt. Da wird alles an Mühe, an Einsatz und geleisteter Liebe verwandelt werden in ewige Ehre und ewige Freude. Da werdet ihr merken, Mann, hat sich das gelohnt. Wie herrlich veredelt Gott denn bitteschön das, was er uns geschenkt hat, tun zu dürfen. Und dann ermöglicht Jesu Auferstehung ein Menschsein, wie sich der Schöpfer ursprünglich gedacht hat. Frei von Sünde, frei vom Bösen. Jesus bringt seine Schöpfung wieder unter seine Herrschaft. Der Gekreuzigte ist wirklich der Herr über diese Welt. Das ist es, was hier passiert und was er hier demonstriert. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dass wir dann in der Ewigkeit vollkommen leben werden, das beginnt schon jetzt anzufangen. Weil unser Leben durch Jesu Auferstehung schon jetzt diesem Herrn der Welt untersteht und eine völlig andere Perspektive bekommen hat. Ein erneuertes Menschsein. Von einer geklärten Gottesbeziehung her und einer geklärten Ewigkeit her. Von da aus durchzieht es alle anderen Lebensbereiche im Hier und Jetzt. Ein neuer Wind weht. Auferstehungsluft. Wir könnten da jetzt in alle Lebensbereiche reingehen und schauen, wie wir sie neu leben sollen, was wir jetzt anders machen sollen und auch können. Wir werden, wie gesagt, da ein paar Sachen in den nächsten Wochen mit einzelnen Texten genauer anschauen. Jetzt bei Johannes gucken wir nur noch ein bisschen, in welche Richtung es geht. Bei ihm wird das Ganze eben ein bisschen angedeutet. Zum Beispiel in Kapitel 20. Vers 21, wir hatten die Verse davor schon. Die Jünger waren zusammen, Jesus erscheint ihnen. Und dann heißt es, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Diesen Gruß hatten wir vorhin auch schon gelesen, Friede euch. Und das ist von Jesus nicht einfach dahergesagt, sondern ähnlich wie bei der Schöpfung. Er segnet sie, er spricht ihnen diese neue Realität zu. Ihr habt jetzt Frieden, ihr lebt jetzt im Frieden. Und dann ist der Gedanke bei diesem Wort Friede hier nicht einfach nur Abwesenheit von Krieg oder sich innerlich gut fühlen oder so. Nein, nach dem Alten Testament ist Friede, das Wort ist Shalom, ein ganzheitliches Wohlbefinden, einem vollständigen Gleichgewicht sein mit dem, was der Schöpfer für seine Schöpfung vorgesehen hat. Beginnend eben mit der Gottesbeziehung, also auch keine falschen Götter mehr im Herzen zu haben. In einem Buch von Paul Tripp habe ich letzte Woche folgende Beschreibung von diesem Shalom gelesen. Er schreibt, die Welt, in der wir leben, ist leider furchtbar aus dem Gleichgewicht geraten. Die Welt, so wie Gott sie geschaffen hatte, war vollkommen im Gleichgewicht. Die Bibel hat einen Namen für dieses Gleichgewicht. Shalom, also Friede. Shalom bedeutet, dass alles an seinem Platz ist und so funktioniert, wie es funktionieren sollte und wie es von Gott vorgesehen war. Friede, der von den tiefsten Tälern dieser Erde bis hinauf in die höchsten Himmel herrscht. Aber die Welt ist so sehr aus dem Gleichgewicht geraten. Und dieses Ungleichgewicht befindet sich auch in uns. Wir sind aus dem Gleichgewicht geraten. Unser Herz hat Mühe, die Dinge an ihrem angestammten Platz zu belassen. Bestimmte Visionen, Wünsche und geschaffene Dinge nehmen unserem Herzen einen größeren Stellenwert ein, als sie sollten, und bringen unser Leben somit aus dem Gleichgewicht. Was Gott wichtig ist, ist uns nicht immer genauso wichtig. Gott weiß, was wir nötig haben, aber wir sehen das oft anders. Dankenswerterweise werden wir durch die Kraft der göttlichen verändernden Gnade nach und nach wieder mehr ins Gleichgewicht gebracht. Wir leben in der Gewissheit, dass eines Tages das Gleichgewicht in uns und um uns herum völlig wiederhergestellt sein wird und dass die Dinge wieder an ihrem angestammten Platz sein und so funktionieren werden, wie sie funktionieren sollen. Zitat Ende. Und diese verändernde Gnade Gottes und die Gewissheit dessen, was einmal sein wird, das sind ja genau die Auswirkungen der Auferstehung Jesu. Und zwar dann, wenn wir uns wie die Jünger davon überzeugen und anstecken lassen. Belebende Auferstehungsluft, Friede euch. Komm mit Gott ins Reine und lass dich wieder von ihm zurechtbringen. In allen Dingen. Er hat alles dafür getan, was wir nicht tun konnten, was wir falsch gemacht haben. Er bringt all den Segen, all die Vergebung, all das Heil, das wir so nötig haben. Wie beginnt dieses neue Leben? Dann, wenn du sagst, ja, Herr, ich glaube, dass du für mich persönlich gestorben und auferstanden bist. Nimm mein Leben. Sei du mein Herr. Mach mit mir, was du willst. Damit deine Weisheit, deine Herrlichkeit, deine Gnade mir zugutekommt, in mein Leben kommt. Ich sterbe mit dir, gebe es auf, selbst bestimmen zu wollen und stehe auf mit dir zu einem neuen Leben für Gott und seine vollkommenen Absichten. Und das geht, weil er lebt. Bis heute, er ist auferstanden. Wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Er ist gegenwärtig durch den unsichtbaren Heiligen Geist. Ihn hat Jesus gesandt, nachdem er zu seinem Vater zurück ist. Deshalb kannst du überall mit Gott reden, ihm antworten. Er hört dich. Und dann geht dieses christliche Leben auch nur mit dem Heiligen Geist. Weil dadurch wirkt Gott in dir, was ihm gefällt. Alleine schaffst du es nicht. Deswegen kriegen ihn die Jünger ja, wie Jesus hier auch sagt. Und selbst das ein neuer Mensch werden geht nur, wenn der Heilige Geist wirkt. Es geht nicht darum, dass du dich von mir überzeugen lassen sollst oder so. Der Wind weht, wo er will. So ist jeder, der aus dem Heiligen Geist geboren wird. So sagt es Jesus mal. Der Heilige Geist macht einen neuen Menschen. Gott muss wirken. Wie bei Thomas. Jesus selbst muss ihm begegnen. Was du tun kannst, dich ihm hingeben, ihn wirken lassen. Mit diesen Tatsachen von damals als Grundlage, mit den Worten der Bibel, die der Heilige Geist benutzt, dich damit immer wieder beschäftigen, dich ihm aussetzen, beten, Gemeinschaft mit anderen Christen haben oder auch durchs Bibellesen. Und vielleicht merkst du da, es spricht dich an. Er spricht dich an. Geh da nicht drüber weg. Und auch nach 20 Jahren Christsein ist diese Auferstehung die Grundlage für alles, worum es im christlichen Leben geht. Seine Herrschaft beginnt, seine Gnade verändert. Er bringt uns zurecht, wir lernen die richtigen Prioritäten zu setzen, lieben, was er liebt, hassen, was er hasst. Und das ist ja auch gleichbedeutend mit, man wird Jesus ähnlicher, man folgt ihm nach. Und dazu gehört es, so in die Welt gesandt zu sein, wie Jesus von seinem Vater in die Welt gesandt war. Wie es hier steht, an ihrer Mission teilhaben. Ja, Mission ist lateinisch und heißt einfach nur Sendung. Wie Jesus gesandt ist, sind jetzt seine Jünger gesandt. Das ist der Auftrag für dich. Jesus in der Welt verherrlichen. Ihn groß machen. Sein Stellvertreter sein. Und dazu gehört dann nicht nur die Tatsache der Sendung, sondern auch der Modus der Sendung. Wir sind so gesandt, wie er gesandt ist. Also ihn möglichst verkörpern, ihn widerspiegeln, ihm bei seinem vollkommenen Nachsein, Menschsein nacheifern. So handeln, wie er gehandelt hat, so reden, wie er geredet hat, seinen Charakter, seine Eigenschaften widerspiegeln und das weitergeben, was er uns anvertraut hat. Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, was bedeutet das für dich? Wie willst du dich Gott gegenüber verhalten? Wo willst du die Ewigkeit verbringen und wie willst du sie verbringen? Und was bedeutet es dann auch für deinen Alltag im Hier und Jetzt, für dein Menschsein? Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann ist er Herr und Heiland für alles. Nutze alles, was er dir geschenkt hat. Es ist so unfassbar viel. Für ihn lohnt es sich so sehr zu leben. Nimm diese Fragen mit. Die Auferstehung Jesu ist der Schlüssel für alles, worauf es ankommt. Ein neuer Wind weht. Mach was damit. Lass dich davon verändern. Es sind Gottes gute und glaubwürdige Absichten. Amen. Lass uns das auch tun im Stillen oder jeder, der möchte, kann das auch gerne laut tun, auf Gott antworten, auf ihn reagieren. Und lass uns das mit dem Vater unser abschließen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Ostersonntag, eine gesegnete Woche noch. Bleibt gerne noch zum Kirchcafé. Und ich freue mich sehr über den Abschluss des Hebräerbriefs, weil da so wunderschöne Verse sind, die so gut zu Ostern passen und eben auch Segensworte sind. Die möchte ich euch gerne als Segen weitergeben. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.